Gott schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Liebe Schwestern und Brüder, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Eine einfache, klare Geschichte, die es allerdings in sich hat, wird uns hier erzählt. Eine Geschichte, von der man annimmt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich zu den Gleichnissen gehört, die man Jesus selbst zuschreibt. Und zu dieser Erkenntnis kommen die Forscher unter anderem auch, weil uns diese Geschichte überrascht, uns nicht so ohne weiteres einfache Interpretationen ermöglicht und vor allem fordert sie unseren Gerechtigkeitssinn heraus. Sie hat Pointen, die unseren menschlichen Gewohnheiten und unsere Erwartungen irritieren. Und genau das ist typisch für Jesus. Genauso wie es für ihn typisch ist, aufmerksam gegenüber den Armen und Benachteiligten zu sein, gegenüber denen, die zu spät gekommen sind, die keiner braucht, um die niemand wirbt und die mit sich selbst nichts Richtiges anzufangen wissen. Sie bekommen etwas, womit keiner gerechnet hätte und womit keiner rechnen konnte, weil Rechnen genau hier nicht weiterhilft. In dieser Geschichte wird exemplarisch verdeutlicht, was es mit dem Evangelium auf sich hat und was unserem menschlichen Naturell so sehr zuwiderläuft. Wenn es wirklich darauf ankommt, geht es nicht mehr um unsere menschlichen Leistungen. Sie sind es nicht, die uns reicher machen oder gar erlösen. Am Ende leben wir allein aus Gottes Gnade. Dieser protestantische Kern unseres Glaubens spielt hier eine entscheidende Rolle. Wir leben allein aus Gottes Gnade. Aber wie schwer, das immer wieder in unser Leben hinein zu verstehen und vor allem hinein zu spüren. Wir wollen für unsere Freundlichkeit, für unser Engagement, für unseren anständigen Lebensstil, für die viele Arbeit oder was auch immer, eine Belohnung, ein gutes Leben oder zumindest Dank. Ja, diese Geschichte ist Evangelium pur. Zunächst lässt man sich gerne darauf ein, dem Erzähler zu folgen und mit ihm der Gruppe der Zuletztgekommenen ein besonderes Interesse zu schenken. Sie werden in einen Dialog verwickelt und wir erfahren sofort etwas von ihrer Frustration. Sie hatten nun schon seit vielen Stunden die Hoffnung aufgegeben, noch Arbeit für diesen Tag zu finden. Und das bedeutete für sie nicht einfach mal ein bisschen weniger Geld zu haben, sondern das hieß knallhart, nichts zu essen kaufen zu können für diesen Tag. Nicht für sich und viel schlimmer noch, auch nicht für die Familie, für die Kinder, deren Hunger kaum zu ertragen ist. Ein verlorener, ein schrecklicher Tag für diese Menschen und so werden sie die Stunden, die sie müßig auf dem Marktplatz herumsitzen, kaum genossen haben. Im Gegenteil. Und nun gegen Ende dieses Tages diese Überraschung. Da kommt einer und ist tatsächlich bereit, sie noch einzustellen. Und sie sind bereit, keiner von ihnen winkt müde ab und sagt, Mensch, jetzt hat es sowieso keinen Zweck mehr, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Nein, diese Männer sind bereit und ihre Hoffnung keimt sofort auf, wenigstens noch ein kleines bisschen zu verdienen. Vielleicht reicht es ja gerade, um den schlimmsten Hunger, die größte Not zu stillen. Rational betrachtet lohnt es sich eigentlich kaum noch mitzugehen, geschweige denn diese Männer zu engagieren. Aber genau so geschieht es. Und dann wird ihnen als Letzten auch noch zuerst der Lohn ausgezahlt. Hier könnte die Geschichte jetzt eigentlich enden, sofern man sich mit diesen Zuletztgekommenen identifiziert und mit ihnen überrascht, dankbar, vielleicht auch ein wenig beschämt seinen Gewinn einstreicht, der ja offenkundig über das Geleistete hinausgeht und den zu fordern man ja auch nicht wirklich gewagt hätte. Soweit ein echtes Happy End für diesen Tag. Soweit eine gute Geschichte. Aber schon beim Auseinandergehen, wenn wir gerade noch mitbekommen, wie die zuerst Angeworbenen behandelt werden, fühlt sich der eben erworbene Silbergroschen vielleicht dann doch nicht mehr so gut an. Immerhin haben die anderen ja den ganzen Tag hart gearbeitet. Klar, sie konnten sich schon am frühen Morgen freuen und waren erleichtert, wieder für einen Tag den Lebensunterhalt gesichert zu haben. Ein Silbergroschen, das ist nicht viel, aber es reicht und es ist der übliche Lohn für einen Tag. Den ganzen Tag bei der Hitze haben sie geschafft dafür. Und natürlich sind sie enttäuscht darüber, dass sie nun nicht mehr bekommen als die anderen, die nur wenige, wenn nicht gar nur eine Stunde gearbeitet haben. Der Weinbergbesitzer wird anscheinend ein bisschen ungehalten. Ein gereiztes Nimm, was dein ist und geh auf gut Deutsch, verschwinde, ist zu hören. Ja, und dem das gesagt wird, dem stehen die 12 Stunden Arbeit ins Gesicht geschrieben. Und auch die Enttäuschung, nicht auch unverhältnismäßig gut entlohnt zu werden. Vielleicht hat er ja schon ein bisschen davon geträumt, von 1, 2 Silbergroschen mehr, die ihm vielleicht ein kleines Polster verschaffen könnten, etwas Luft für Tage ohne Arbeit oder für Kleidung für die Kinder oder was man sonst alles braucht, um einigermaßen überleben zu können. Aber so ist es eben. Der Weinbergbesitzer kann mit seinem Besitz machen, was er will. Diese Geschichte ist ein Gleichnis für Gottes Handeln. Und irritierend genug, sie löst nicht so ohne weiteres Freude und erleichterte Gefühle aus über die göttliche Noblesse gegenüber den Letzten, weil auch die verständliche Enttäuschung der Ersten spürbar bleibt, wenn wir uns wirklich auf sie einlassen und nicht gleich wegblenden, was diese Tagelöhner empfinden müssen, die an diesem Tag die Ersten waren. Aber Gott ist mit seiner Aufmerksamkeit nicht gleichmäßig gerecht, so wie ich es eigentlich erst einmal naheliegend fände. Das zeigt uns Jesus mit diesem Gleichnis sehr deutlich, ob uns das nun passt oder nicht. Gottes Aufmerksamkeit ist besonders bei denen, die die Erfahrung machen, dass ihr Zug abgefahren ist. Gottes Augenmerk ist bei denen, die unter dem Eindruck stehen, zu spät zu sein. Er ist bei den Menschen, die nichts mehr Richtiges erwarten. In einem Kommentar zu dieser Geschichte habe ich dazu den klugen, wenn auch etwas gestelzten Satz gelesen: Glaube ist vor diesem Hintergrund eine Form des Wiederhineinfindens in das eigene Leben. Glaube, eine Form des Wiederhineinfindens in das eigene Leben, Aneignung der Gegenwart und das überraschende Gefühl von Zukunft. Dieser Gedanke gefällt mir. Gott holt Menschen, denen ihr Leben abhanden gekommen ist, die nur noch am Rande mitbekommen, was geschieht, wieder mitten hinein in ihr Leben. Sie bekommen eine neue Chance, haben wieder die Möglichkeit, aktiv zu werden. Und damit öffnet sich ihnen wieder die Zukunft. Die von Jesus in diesem Gleichnis beschriebene Eigensinnigkeit Gottes wird nicht einfach als Unberechenbarkeit dargestellt, sondern sie hat ein positives Interesse. Ich will nun einmal den zuletzt Gekommenen keinen Nachteil daraus erwachsen lassen, dass sie nicht früher Arbeit gefunden haben. Schließlich haben sie furchtbar gelitten den ganzen Tag, weil sie nichts hatten. Ich bin nun einmal so, dass ich sie nicht mit einem Sechstel Silbergroschen davonziehen lassen kann. Das sagt Gott. Und damit gibt Gott uns auch die Richtung, wohin unser Augenmerk gehen soll. Natürlich sind wir nicht Gott, aber wenn seine Weisungen in unserem Leben eine Rolle spielen sollen, dann kann uns Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit nicht einfach gleichgültig sein. Natürlich frage ich mich, was steckt darüber hinaus für mich, für uns in dieser Geschichte, die wir zweifellos nach den dort genannten Maßstäben zu den ersten gehören. Ich denke mir, wenn wir bei diesem Gleichnis weiter noch in die Tiefe gehen, legt sich offen, die Ersten und die Letzten, die meisten von uns, haben beides in ihrer Persönlichkeit. Es gibt in jedem Leben manches oder vielleicht auch vieles an Erfahrungen und Kompetenzen, die wir anderen voraus haben. Dinge, durch die wir anderen gegenüber im Vorteil sein sind. Und dabei handelt es sich nicht unbedingt um Materielles. Das kann auch vieles anderes sein, wie zum Beispiel eine geborgene Familienherkunft oder die Gabe, leicht Kontakt zu knüpfen oder ein eher zuversichtliches Naturell zu haben, musisch, technisch oder wie auch immer begabt zu sein. Es geht nicht nur ums Materielle, auch wenn das natürlich wichtig ist und ein gewisser Wohlstand vieles leichter macht und die Möglichkeiten, ein erfülltes Leben zu führen und teilzuhaben, an Kultur und Bildung erhöht. Matthäus, der Schreiber unseres Evangeliums, hat dabei vermutlich die besonders frommen oder auch Geistbegabten in seiner Gemeinde im Hinterkopf. Die, die sich Gott näher fühlen, weil sie schon so lange dazugehören und weil sie Bescheid wissen. Näher als die, die gerade erst zur Gemeinde dazugekommen sind und in vielen Fragen des Glaubens noch unsicher und manchmal auch zweifelnd sind. Genauso wie diese, ich nenne sie mal, mit ihrer ersten Verfasstheit kennt sicher jeder von uns auch dramatische Geschichten und Momente des Zu-Spät-Kommens, des Zu-Spät-Gewesen-Seins im eigenen Leben. Besuche, die man aufgeschoben hat und dann war es vorbei, weil der Mensch gestorben ist, den man noch mal sehen wollte. Oder wichtige Dinge, die ausgesprochen geklärt werden mussten. Und dann ging es nicht mehr, die Situation wurde endgültig irreparabel. Oder eigene Möglichkeiten, Fähigkeiten vielleicht, die wir haben, zu lange brach liegen lassen. Chancen, die wir verpasst haben, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Und vieles mehr. Aber, und das ist das Eigentliche und das Lösende, das Erlösende dieser Geschichte, für Gott uns gegenüber zählt das alles nicht. Gott nimmt es wahr und wird beiden Erfahrungen gerecht, gibt den Ersten, was verabredet war, und auch den Letzten genug zum Leben. Und das Wichtigste überhaupt, Gott geht hin und ruft die Ersten und die Letzten. Er lädt alle ein, am Weinberg des Herrn mitzuarbeiten. Er lädt alle ein, am Reich Gottes mitzutun. Gott macht sich immer wieder auf den Weg zu den Menschen, auch zur 11. Stunde noch. Die Hoffnung, diese Hoffnung auf Gottes Gnade und Liebe, die uns das Gleichnis so eindrücklich aufzeichnet, diese Hoffnung wird mit unserem Glauben ein Teil von uns und damit auch ein Teil unserer Welt. Und diese Hoffnung bewegt etwas in uns. Aufgeben vor ihr zählt nicht. Dadurch verändert sie uns und deshalb können wir auch unsere Welt verändern. Überall da, wo es uns möglich ist. Überall da, wo Gott uns Menschen über den Weg schickt, die unsere Aufmerksamkeit, unser Nachgehen brauchen. Unsere Gerechtigkeit wird nie eine göttliche sein. Aber Gott hat uns auf den Weg geschickt und Gott hat uns dabei eine Richtung gezeigt. Und das ist großartig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.